das ist wirklich explodiert damals, ne? In den Anfängen.
Oh. Wir waren der größte Porsche-Tuner der Welt, mit Abstand.
Krass.
Da gab es noch nicht Gemballa, ja. Techart sowieso nicht. Ja. Wir waren eigentlich die Einzigen.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mensch, die Wochen werden auch immer kürzer, oder? Schon ist wieder Donnerstag und ich bin zurück mit einer neuen Folge. Mein Name ist Carsten Arndt und als erstes hatte ich dieses Jahr mit der Familie Porsche ja den Autobauer, dann mit Striezel Stuck den Rennfahrer und heute geht's ums Design. Der Name meines heutigen Gastes stand für mich seit jeher für extreme Optikumbauten, ob die Porsche-Modelle aus seiner eigenen Tuning-Schmiede, er war mal der größte Porsche-Tuner der Welt, oder die extremen Ferrari-Umbauten damals für Willi König und heutzutage für Novitec und Fabdesign, um mal einige zu nennen. Seine Handschrift erkennen selbst Laien, wie ich es bin. Und umso überraschter war ich von dem Menschen, der dahinter steckt. Denn der strahlt so viel mehr Understatement aus, als die Autos, die er zeichnet. Vittorio Strohsack ist mein Gast und ich bin nachhaltig beeindruckt darüber, was er so alles gemacht hat und vor allem, wo noch überall Strohsack-Design zu finden ist. Viel Spaß jetzt mit dem Autodesigner Vittorio Strohsack.
Vittorio, ich habe es eben schon gesagt, du hast meinen Traumberuf. Erzähl mal, wie das losging bei dir oder wie die Leidenschaft für Autodesign losging.
Ja, ganz klassisch als Kind schon. Ich habe schon immer Autos gezeichnet, als 3-4-Jähriger angefangen und bin dann natürlich auch schon bewundert worden von meinen Eltern und Freunden und Verwandten.
Bis dahin ist es bei uns gleich.
Ja.
Bis dahin muss es bei dir besser geworden sein.
Ja. Also ich fange mal vorne an. Ich bin in Weimar geboren. Meine Mutter ist aus Weimar, mein Vater ist aus Triest. Daher vielleicht auch das Talent, die Italiener, wie man weiß. Und mit 4 Jahren nach Berlin, mit 8 Jahren nach Wuppertal. Glücklicherweise nach Wuppertal, weil ich dann in Wuppertal studieren konnte. Und da war in Wuppertal die sogenannte Werkkunstschule. Und das war die beste Schule in Deutschland damals für Automobildesign. Das heißt, es war eigentlich Industriedesign, Fachrichtung Automobildesign. Und und dann ging das richtig los, schon während des Studiums. Dann bin ich von meinem Professor entdeckt worden als guter, fähiger Mitarbeiter. Und dann habe ich für ihn gearbeitet als einziger Student.
Okay. Okay.
Und dann haben wir für Büssing und Iveco Stadtbus, Überlandbus und Luxusreisebus gemacht, die ganzen LKWs und ein PKW mit einem angehängten Kofferraum hinten. Das war eine Idee von mir und so weiter. Und ich habe auch richtig Geld verdient als Student.
Ja, Wahnsinn. Also da hast du schon gleich gelernt, auch wo drauf es ankommt, weil das ist ja nicht nur, es darf ja nicht nur schön aussehen, es muss ja auch teilweise Nutzen haben.
Ne? Ja.
Sachen. Okay. Ja. Und gab es irgendwie Designvorbilder für dich? Du immer so.
Ich fand Giugiaro immer gut. Mhm. Ja, natürlich die Klassiker, Pininfarina, Bertone.
Aber eher so italienisches Autodesign, wobei.
Ja. Sonst hier nicht. Also Colani nicht. Ja.
Colani war kein Aber Vorbild. Nachher warst du ja mal bei ihm, ne?
Wir waren gute Freunde, ja.
Okay, aber ich habe es gelesen, du hast mal mit ihm oder für ihn so ein bisschen gearbeitet.
Ja, ja,
oder so.
Ja. Ein Jahr fest als freier Mitarbeiter in Reda-Wiedenbrück und danach bei Autoprojekten auf Schloss Harkotten.
Okay. Und warum sagst du jetzt Colani nicht? Weil im Endeffekt ist das ja diese Designrichtung von ihm, dieses extrem Bio-Design und Aerodynamik und alles rund und weiblich von den Formen her.
Ich würde mich auch als Bio-Designer im weitesten Sinne bezeichnen, mit schönen organischen Formen, fast erotischen Formen. Ja, ja, halte ich für wichtig. Trotzdem viel realer, ne? Nicht so überzogen und
diesen Vertrauen.
Nicht so teigig und
okay. Ja. Wie würdest du dein Design jetzt aus heutiger Sicht zu beschreiben? Oder
also meine Fans sagen natürlich immer, sie erkennen mein Design. Ne?
Absolut. Also da kommen wir auch noch drauf, wie es aussieht.
Aber ja. Aber trotzdem wandelt sich das. Also entweder gibt man Trends vor oder geht auch Trends nach. Man kann das so gar nicht sagen. Ich kann schöne, weiche, aerodynamische, fließende Formen machen, aber ich kann auch knackige, maskuline Formen machen. Es kommt auch immer auf das Auto drauf an, auf das Thema, auf den Kunden. kann man so generell nicht sagen. Aber trotzdem ist es mir anscheinend immer wieder gelungen, mein Design, mein besonderes Strohsäck-Design da irgendwie reinzubringen.
Ja, absolut. Ja. Also wir reden gleich auch noch über Marken, über für die du was designt hast. Und ich finde, als ich das gelesen habe, für wen du was gemacht hast, denkst du immer so, ey krass, ja stimmt. Ich hätte es erkannt, wenn ich es nicht gewusst hätte. Ja, finde ich schon. Also bei vielen Designs. Bei vielen vielleicht auch nicht oder so, weil dass du dann, ich sag mal, es ist ja immer ein bisschen reduzierter, wenn man für die Industrie selber arbeitet. Ne? So, also die, wenn du für Tuner oder für Veredler arbeitest, dann kannst du natürlich ein bisschen mehr auf die 12 gehen, würde ich sagen.
Ja und nein. Also bei VW war das so. Der Vakus hat mich entdeckt, wenn du so willst.
Hartmut Vakus,
der damalige Chefdesigner vom Konzern. Mhm. Und war, kann man ruhig sagen, ohne Übertreibung, ein Fan von mir.
Okay.
Und der hat uns ein Auto hingestellt, ohne was zu sagen. Mhm. Herr Strohsäck, machen Sie nur das, was Sie an dem Porsche machen. Für unseren VW Golf. Ne? Das war für den Pirch damals, in Klavier lag schwarz. Und so fing das an. Ne?
Da müssen wir gleich noch genauer drauf.
Ja, ja,
genau. Fangen wir, also gerne. Das ist ja mega interessant. Also fangen wir an. Du hast 1970 hast du die Diplomarbeit geschrieben und du deutest gerade auf ein Auto, was hier auch in den Heiligen Hallen steht. Den Vitro 70 oder wie heißt es?
Vistro 70.
Ja. Erklär mal.
Du, es sind ja 50 Jahre
vergangen. 50 Jahre, das ist unglaublich. Ja. Ne? Du könntest auch heute noch fahren.
Ja, also wenn ich das mal so ganz arrogant sagen darf, dieser 22, 23-jährige Student damals, was der sich da schon ausgedacht hat, finde ich heute das wirklich geil, erstaunlich.
Man könnte heute sagen, das ist ein Roboter, ein Google-Roboter-Auto, oder? Was du durch die Stadt fahren
willst. Ja,
ja. Du steigst ein,
Elektro, ja.
Große Glasfläche
ja.
Und sieht nach sehr viel Platz aus und sehr luftiges Design.
Solche Formen kommen jetzt immer mehr.
Ne? Kurze Überhänge, ja, absolut. Ja, ja. Ne? Also, das stimmt.
Ja. Ja, also das ist eigentlich ein Stadtwagen, aber ich habe den Stadtfamilienwagen genannt. Ich erzähle das gleich mit Kulani. Da sei dann natürlich ein Widerspruch drin, aber es ist ja auch ein Widerspruch. Aber ich habe das gelöst. Man kann hinten das Heck rausziehen und dann wird das Auto von, lass mich überlegen, 2,70 Meter auf 3,20 Meter verlängert.
Ah, okay.
Und dann ist es ein Familienwagen.
Okay. Achso, verlängert sich auch der Radstall. Also du kannst das Ganze...
Nee, nur das Heck hinten.
Nur das Heck
hinten. Der hat dann
okay,
ein schweres Heck hinten. Ne?
Und die Trennung in der Mitte, das ist quasi...
Da kann man sich aufklappen.
Ja, okay.
Das Glas kann nach hinten fahren, dann fährst du als offener Targa. Also da sind eigentlich mehrere Ideen und, wenn man so will, Patente drin. Die Scheinwerfer sind hinter der Frontscheibe und werden von den Wischern mitgewischt. Okay. Vor den Scheinwerfern sind Lamellen, damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird.
Okay.
Ne? Hinten genauso, dann werden die Rückleuchten von den Rückleuchten, vom Heckwischer mitgewischt. Ja, dann kann man das ganze Vorderteil nach oben aufklappen, um stehend einsteigen zu können, ohne sich bücken zu müssen.
Okay.
Und wie gesagt, man kann dann hinten die Rückenlehne umklappen und den Kofferraum hinten drunter setzen und das Oberteil nach hinten ziehen. Dann hat man einen riesen Kombi oder einen Viersitzer mit größerem Kofferraum.
Wahnsinn. Gab es das mal als Originalauto auch in groß? Oder
nein,
ist es mal gebaut worden?
Nee. Du wirst lachen. Ich habe mal Studien damals, also ein, zwei Jahre später von Ford gesehen. Das war genau das
Ding.
Und wenn du dir den Renault Espace anschaust, der hatte dann original mein Armaturenbrett, aber 1:1.
Echt?
Ja.
Das ist aber Wahnsinn. Also, konntest du mal, also jetzt hat die Industrie ein bisschen was geklaut, aber hast du auch mal selber Sachen davon umgesetzt, die in dem Auto drin stecken?
Nein.
Die Vergrößerung oder die, was ich ja geil finde, die Scheibenwischer, die Lichter mitwischen.
Ja. Auch das gibt es, habe ich hier und da auch schon in Studien gesehen, dass Scheinwerfer hinter der Frontscheibe waren und auch vom Wischer mitgewischt werden. Habe ich vor 3-4 Jahren mal bei einer Studie gesehen. Ich weiß es nicht mehr, wo es war.
Erinnern Sie sich immer wieder an dich.
Ja, das sind
gut, aber das,
Dinge,
so entwickelt sich das weiter. Ne?
Ja, mit der heutigen Scheinwerfertechnik ist es möglich.
Ne? Und dann bist du gleich nach dem Studium zu Luigi Colani?
Ja, das wollte ich jetzt gerade erzählen im Zusammenhang mit dem Auto. Also ich hätte bei Porsche anfangen können, oder bei BMW oder bei Ford, aber in die Industrie wollte ich nicht unbedingt.
Tatsächlich, trotz der großen Namen, die da angeklopft haben.
Ich hatte eine Vorstellung davon, durch Gespräche mit Automobildesignern aus der Industrie, wie das da so vor sich geht. Und ich wollte nicht anfangen, Türklinken oder Scheinwerfer zu machen. Ne?
Ja, das ist das, genau.
Ja, ja, und damals, 1970, war ja die Presse voll von Kulani. Mhm. Und wir Studenten haben natürlich von Kulani geschwärmt. Ne? Der Design-Revoluzzer, ne? Hat uns irgendwie angesprochen. Dann habe ich Kulani angerufen und hatte ihn auch sofort am Telefon. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich habe hier einen Stadtfamilienwagen gemacht. Und da fiel er mir sofort ins Wort. Ne? Hör mal, Sunny Boy, ne? Entweder Stadtwagen oder Familienwagen. Nein, nein, würde ich dir gerne mal vorstellen. Ja, wann kommst du vorbei? Ne? Ja, ich bin flexibel. Ja, komm morgen vorbei. Ne? Und dann bin ich mit dem Modell zu ihm gefahren, habe ihm das gezeigt. Und ja, wann kannst du bei mir anfangen? Ich sag, ja, ich wollte jetzt eigentlich erst mal ein bisschen Urlaub machen nach dem Studium, 2-3 Monate. Das geht gar nicht. Bei uns wird gearbeitet, ne? Und entweder kommst du sofort oder gar nicht. Ne? So ein Typ war das. Ne? Ja. Ja. Und ja, da habe ich sofort bei ihm angefangen.
Ne? Ach geil. Ja. Der große Kulani. Und ja. was hast du von ihm gelernt? Also so diese Aerodynamik ist ja immer ein großes Thema für dich. Hast du das von ihm gelernt oder hast du das mitgebracht von deinem Studium zu ihm?
Also ich will ihn jetzt nicht total in die Pfanne hauen, aber er existiert ja mittlerweile.
Leider nicht
mehr. Vielleicht hört er uns von oben Jahr. Zu. Ja. Also er war menschlich für uns als Freund war er ein toller Typ. Ne? Wir hatten bis zuletzt hatten wir Kontakt, ne? Immer okay. wieder mal. Okay. Witzigerweise hat er sich immer wieder mal gemeldet, wenn, ich habe einen Termin in München, komm vorbei, ist dann aber nie vorbeigekommen. Aber wir haben uns auf Messen gesehen und immer wieder mal telefoniert. Und
der hat ja wirklich auch, wie du, so eine ganz eigene Handschrift. Und ich finde diese LKW-Studien, die man von ihm sieht oder so, das ist ja, sind ja immer wildeste Designs eigentlich, so, die er dann mit blumigen Worten verkauft hat. Und irgendwie haben wir ihm so gerne zugehört, ne? Wie er aussah mit seinen wilden Haaren und dem Bart und so.
Das, er war ein Typ.
Also er war echt ein Typ, ne? Der, glaube ich, sich sehr gut selbst vermarkten konnte auch.
Ja, ja. Es ist halt nur die Frage, wie soll man sich vermarkten? Ja. Wenn er sich als Revoluzzer vermarkten wollte, dann hat er alles richtig gemacht. Ne? Aber wenn er sich als seriöser Designer für die Industrie verkaufen wollte, da hat er viel verkehrt
gemacht. Alles falsch gemacht. Ja, ne? Das ist dir besser gelungen.
Ich habe mich nie beworben in der Industrie.
Ja, aber das die, spricht ja für dich.
Die sind auf mich zugekommen.
Und dann hast du dich gleich selbstständig gemacht nach dem Jahr bei ihm oder anderthalb Jahren?
Ein Jahr war ich, wie gesagt, fest als freier Mitarbeiter in Reda-Wiedenbrück. War eine sehr schöne Zeit. Es war eine Kommune. Mhm. Wir haben auch bei ihm geschlafen.
Ach Quatsch.
Ne? Und wir sind jeden Abend zusammen essen gegangen. Er hat immer alles gezahlt. Und wir haben über alles reden können. Also wir waren richtig gute, enge Freunde. Ne?
Geil.
Wir konnten das über Frauen reden, über alles.
Ne? Aber ihr musstet sie euch nicht teilen. Wie in anderen Kommunen.
Ich hatte mal was mit seiner Sekretärin, auf die er auch scharf war. Da war er, glaube ich, nicht so amüsiert.
Okay.
Aber die waren nett.
Und dann hast du dich selbstständig gemacht?
Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ah, ja, ich war von Mitte 70 bis Mitte 71 bei Kulani in Reda-Wiedenbrück und habe mich dann danach selbstständig gemacht. Okay. Und dann habe ich für Happig, das kennt man heute nicht mehr, Happig war damals einer der größten Automobilzulieferer, für die gearbeitet. Ich habe da, glaube ich, 20 Patente bei denen hinterlassen.
Und was hast du für die, was haben die zugeliefert?
Lenkräder, Spiegel, Sonnenblenden.
Und auch selber Designvorwürfe? Also das finde ich jetzt ganz interessant, weil heute ist das ja so, dass die, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber heute machen ja so VDO oder diese großen Zulieferer Wahnsinnsvorschläge, was so Armaturenträger und sowas anbelangt, und liefern das dann auch im Kompletten zu.
Ja.
War das früher auch schon so?
Ich habe da Vorschläge gemacht, beziehungsweise da gab es dann Kataloge und Prospekte mit meinen Entwürfen, mit denen sich dann Happig in der Industrie beworben hat.
Ah, okay. Ich dachte, damals war es noch so, dass die Autohersteller das Design komplett vorgeben und dann konnten dann die Zulieferer sehen, dass sie die Form dazu brauchen.
Natürlich schon, ne? Aber Happig wollte ja auch innovativ sein und zeigen, dass wir kreativ sind, dass wir was können.
Da war es auch schon so.
Ja, ja. Nee, klar.
Okay. So, und da hast du dann quasi nochmal so das Industriehandwerk gelernt, also worauf es vielleicht beim Design ankommt, Produzierbarkeit, da sind ja solche Themen, die immer noch wichtig sind.
Ich konnte mir das immer gut vorstellen. Wir haben ja auch Modellbau gehabt beim Studium und ich bin ein guter Modellbauer und habe ein sehr gutes dreidimensionales Vorstellungsvermögen, weiß, wie Dinge sich entformen lassen oder nicht. Mhm. Ne? Also das war mir alles geläufig.
Okay. Ja. Und wie bist du dann, oder was war dann der Grund, dich selbstständig zu machen? War das dann irgendwann so der Wunsch, mehr zu designen als nur einzelne Teile?
Nach Kulani hast du keine Lust, in die Industrie zu gehen. Dann bist du verdorben. Ne? Und dann willst du wirklich selbstständig sein und frei für die Industrie oder für sonst wen zu arbeiten.
Okay.
Also ich habe dafür hartlich gearbeitet, für Bayer Leverkusen, für General Electric, für Wiederhold, ja, das waren, dann später natürlich für Efex, Egon Everts in Solingen, da habe ich den Efex Porsche gemacht.
Ah, okay.
Der auch auf meiner Seite mit ist. Aha. Front und Heck ist da zumindest abgebildet.
Ja, das muss ich mir nochmal genauer angucken.
Und das war damals in Porsche-Kreisen eine Sensation. Mhm.
Ja. Warum? Was war das Revolutionäre da dran?
Vieles. Der hatte ein Aerodynamik-Heck, ein hochgezogenes Heck mit einer Abrisskante und einem integrierten Spoiler. Der hatte vorne starre Scheinwerfer, aber vor den starren Scheinwerfern konntest du so Klappen elektrisch runterfahren, damit die Scheinwerfer rausscheinen konnten.
Ne? Ah, okay. Kann also du hast quasi Schlafaugen andersrum gemacht, die Klappe, genau, die vorne runterging.
Ich fand das blöd, wenn die so im Wind standen.
Ja,
ne? Aerodynamiker, ne?
Ja, klar. Das stimmt. Ja. Ja. Wo hast du dieses Aerodynamik-Ding gelernt? War das schon während des Studiums, dass man da so extrem...
Ja, auch. Ich habe mich natürlich informiert, Bücher gelesen und ja, Videos gab es ja damals noch nicht. Ja, Bücher gelesen und eben auch viel mit Automobildesignern gesprochen, die bei uns als Gastdozenten waren. Ne? Okay. Beispielsweise von Ford war ein guter Designer da. Ne? Oder von Opel auch. Okay. Der kam dann damals mit einem Prototyp vom Opel GT an und wir durften den sehen und war toll.
Ja, cool.
Ja. Und mit denen redet man dann da und was sind deine Vorbilder, also an Autos. Ne? Und ja. Viele haben damals gesagt, der Di Tommaso Mangusta. Ne? Das war ja, so das Highlight.
Stimmt. Das ja. stimmt, ja. War das auch für dich so das Highlight?
Schon, auch.
Wenn du jetzt sagst, Di Tommaso Mangusta, dann ist das ja ein Auto, was schon extrem brutal eigentlich ist, ne? Und extrem maskulin,
ja,
finde ich, oder? Kantig, das ist ja kantig, ja, extrovertiert clean, vom Auftritt her, clean, ja, ja, aber trotzdem mit diesen großen Lufteinlässen und so. Ja. Das ist ja schon ein brutales Auto.
Ja,
das hast du ja nachher in deinen Designs auch immer wieder mal.
Du als Automobildesigner, ne? Träumst du immer davon, mal einen super Sportwagen machen zu können.
Ja, ne? Und das ist dir mehr als einmal gelungen. Ne? Das ist ja mehr als einmal
gemacht. Immer noch.
Immer noch, ja, ja. Absolut. Okay, also da hast du für die Firmen gearbeitet und da kam dann irgendwann Strohseck Autodesign 1982. Das war das erste Mal, dass du unter deinem eigenen Label firmiert hast.
Ne? Ja, lass mich mal ganz kurz noch zurückgehen.
Ja,
mit Efex, mit diesem Porsche.
Mhm. Ah, ja.
Ich habe gesehen, dass der wahnsinnig gut ankam in der Presse, in der Öffentlichkeit. Überall waren wir auf Titelseiten weltweit. Mhm. Ne? Und ich habe alles für die gemacht. Also ich habe das Logo für die gemacht, die Visitenkarten, die Prospekte, die Fotos, das Design, den Modellbau, die ganze Koordination, die Pressearbeit. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, was du da für Efex gemacht hast, das kannst du doch auch für dich machen. Mhm. Da hatte ich zwar so ein bisschen schlechtes Gewissen anfangs, weil ich da nicht in Konkurrenz zu einem Kunden arbeiten wollte. Und deswegen haben wir dann, als wir 81 zum Ammersee gegangen sind, erstmal mit dem Porsche 928 angefangen, den wir bei Efex nicht gemacht haben. Ne? Weil ich mich nicht getraut habe, gleich mit dem Elva anzufangen. Und war vielleicht albern, aber ich war so. Aber es war auch gut so. Ich war der Einzige damals, der für den Porsche 928 was angeboten hat. Und dann ging das gleich raketenartig nach oben.
Wahnsinn. Ist das so, ja?
Explodiert.
Obwohl es ja eigentlich mutig ist, weil der 928 sich ja nicht so übertrieben gut verkauft hat. Und dann musst du nochmal eine große Stückzahl an Leuten finden, die sagen, ich will den aber nochmal individualisieren.
Weißt du, was meine Kunden fast alle gesagt haben? Na? Wir hätten uns nie einen Porsche 928 gekauft, wenn sie oder du nicht dieses Programm gehabt hätte.
Tatsächlich.
Ja. Wir fingen natürlich klein an, aber gleich auch richtig professionell mit einem PO-Front-Spoiler. Mhm. Für den 928S war das. Mhm. Seitenschürzen, so ein Heckdiffusor, ein PU-Heckflügel mit TÜV. Ich war damals der Einzige in Deutschland, der einen Heckflügel mit TÜV anbieten konnte.
Okay, ja.
Und durch das Heck vom 928 hat es sich ergeben, dass die Flügelenden nach vorne gezeigt haben. Mhm. Und das war damals was ganz Verrücktes. Also man macht doch nicht...
Also wenn man von oben runter guckt, dann schließt das quasi mit dem Heck ab.
Ne? Genau, sozusagen. Ja, genau.
Ja.
Und du weißt ja, heute oder im Anschluss hat dann die ganze Industrie, wenn die Heckflügel gemacht haben, gingen die Enden immer alle nach vorne.
Ja.
Und wenn du das siehst, der erste Heckflügel, der mit den Flügelenden nach vorne ging, das war ich mit dem Porsche 928.
Ja, Wahnsinn. Ist das eigentlich so, dass du auch schon damals, als du jetzt einen Frontspoiler oder den Heckflügel gemacht hast, war das mehr Optik oder war es auch nützlich?
Das war in der Tat Aerodynamik, reine Aerodynamik.
Also tatsächlich ja. war das schon also wissenschaftlich.
Ja, ja. Wir waren im BMW Windkanal. Mit allem, was ich gemacht habe, konnten wir kostenlos in den BMW Windkanal,
okay.
Weil die natürlich gerne Referenzdaten haben wollten. Und die haben das alles schön archiviert.
Geschrieben, ja.
Ne? Und dann natürlich mit Ferrari, Willi König, die König Special Ferraris, waren wir im Windkanal mit allen Porsche, die ich gemacht habe und mit dem Nissan 350Z später und so weiter. Ne?
Und hast du dir da selber immer Vorgaben gesetzt, dass du gesagt hast, 928, der muss jetzt, wenn ich da jetzt rangehe, so und so viel Abtrieb mehr haben? Oder hast du Rennfahrer gehabt, die gesagt haben, also in der Kurve kann man auch das und das rausholen, wenn du jetzt da so und so viel Abtrieb generierst, oder?
Ich hatte natürlich auch Kontakt zu Rennfahrern und habe mich für den Rennsport interessiert und für Aerodynamik im Rennsport, dass da eben Abtrieb gefragt ist. Und ich kannte die schlechten CW-Werte und Abtriebs- oder Auftriebswerte, muss man ja sagen, vom Porsche 928. Mhm. Man hat ja gesagt, der ist rückwärts im Windkanal besser als vorwärts.
Ja, könnte so sein, das? Ne?
Ja. Und der brauchte natürlich vorne weniger Auftrieb. Ich müsste mal nachschauen, ob wir schon im Abtriebsbereich waren. Kann sein, dass wir sogar schon im Abtriebsbereich waren. Also eine richtige Schaufel vorne gemacht aus PU.
Man musste die Form extrem verändern, ne?
Ja,
um
ja.
da Abtrieb zu generieren.
Ja, ja,
also wenn
ja,
man das
ja.
vor Augen hat, ich denke mal, ja. viele haben den vor Augen, das ist ja wirklich vorne so eine flache Haifischform. Also da sieht man schon, wie die Luft das Ding anhebt. Ne?
Ja, ja, genau.
Eigentlich im Stehen.
Genau,
ne?
genau.
Ja.
Und dann eben hinten mit diesem riesen Heckflügel. Der Porsche hatte dann witzigerweise, was mir dann oft gelungen ist, der hatte einen besseren CW-Wert und viel bessere Abtriebswerte. Ne?
Wahnsinn.
Und das ist eigentlich heute ein Widerspruch. Ne?
Ja.
Oder man versucht das immer.
Ja, ja genau. Aber eigentlich ja, hast du, ne? Abtrieb bedeutet natürlich, irgendwas steht im
schlechterer CW-Wert.
Ja, genau. Ja. Ja. Das heißt aber dann ja wahrscheinlich auch, dass die Autos von dir weniger verbraucht haben, ne?
Theoretisch, wir haben es nie gemessen, aber theoretisch, wie man heute weiß, haben die auch weniger verbraucht. Aber das war damals kein Thema.
Das stimmt.
Die Fahrstabilität war.
Die gute alte Zeit, da war der Verbrauch kein Thema.
Genau.
Das war toll. Hast du dich eigentlich du hast dich immer so ein bisschen von den Motoren ferngehalten, oder?
Total.
Du warst
wir haben mit Motortunern kooperiert, mit Ruf und mit RS-Tuning Schmörler, ein ehemaliger Ruf-Mitarbeiter. Albrechts-Kompressor. Über Willi König.
König hat ja auch.
Genau.
Übrigens, ein Freund von mir, der hat mal einen gehabt. Also das ist ja unglaublich, das sagen zu können.
Was für einen?
König Competition, den Testarossa. Das ist ein 1000 PS-Ding. Steht er hier als Modell?
Hinter dir, ja.
Der, ja, das Ding. Das
ist unglaublich. Der erste oder der zweite?
Der hatte den zweiten.
Ja. Ja, der war von mir.
Ja, das ja, gibt's ja nicht. Auch mit dem Innenraum, also der hatte, das war so wirklich so blutrot, nicht ganz Ferrari-rot, sondern einen Tick dunkler.
Ein Freund von mir hat das Interieur gemacht.
Und innen hast du wirklich die Sonnenbrille gebraucht, weil der komplett mit weißem Leder ausgeschnitten
war. Nein, das ist unmöglich.
Ach, das war so krass, das Auto. Und der
kenne ich das Auto.
Ganz sicher. Und der hat den gekauft aus einer, das ist eine lustige Geschichte, aus einer irgendeinem Konkurs von irgendeinem Banker.
Ja.
Banker haben natürlich keine Ahnung. Und der hat gesagt, also ich kann Ihnen sagen, was der Wagen wert ist. Der ist das wert, ein gebrauchter Testarossa, wenn man abzüglich der Kosten der Rückrüstung von dem ganzen Tuning-Glimbim, was da dran ist. Er wollte natürlich einen König haben. Ne?
Ja, ja.
Und Banker, doof wie sie sind, haben gesagt, ach so, da muss noch so viel Geld reingesteckt werden. Ja gut, dann kriegen sie den, hat er für einen Apfel und ein Ei gekauft.
Aha.
Weil der wohl Jahre da in der Garage stand, hat den restaurieren lassen, so, ja, als König natürlich. Ja. Und dann ist er den gefahren und hat ihn dann verkauft, weil er gesagt hat, er erträgt es nicht, an jeder Ampel fotografiert zu werden. Ja. Das, er sagt, das ist, man kommt sich vor wie so ein Hollywood-Star.
Das muss man mögen.
Das muss man mögen. Das war,
also ich bin einmal nie gefahren.
Nee, ja, das ist, also das war ein so expressives, ja, Auto vom Auftritt her, aber ich finde das so lustig, sagen zu können, ich bin mal in so einem König-Competition.
Und wenn du irgendwo parkst und aussteigst, dann hast du sofort 20 Leute.
Ja, genau so war es, ja, ja.
Fotos
das, und auch heute noch. Also das ist ja, der Sound von dem Wagen, da kriegst du wirklich eine Gänsehaut. Ne? Und dann hatte er dieses, so eine Art elektronisches Dampfrad, ja, wo die Einteilung war, der hat, glaube ich, 1000 PS maximal.
Ja, ja.
Und die Einteilung waren, glaube ich, 500, 650, 850, 1000 PS. Ja, was, ja, natürlich in der damaligen, ja, Zeit irre war. Ne?
Du, also der Stieg von hoch beim Beschleunigen.
Ja, ne? Das war unglaublich. Ja. Also unglaubliches
Auto. Ich bin die Dinger gefahren, das war der Hammer. Auch auf der Rennstrecke.
Wahnsinn. Ja. Also unglaublich. Was hat der, ja, Turbolader und Kompressor, glaube ich, ne?
Irgendwie, ja,
der
hatte. Ja. Das war der Albert. Albrechts.
Okay.
Beides.
Also gut. Also für die hast du Aerodynamik gemacht und gearbeitet und du baust ja, hast ja schon jetzt bei dem speziell und auch bei den anderen Autos immer extrem breite, auch Außenanbauten dran gehabt mit riesen Kühlern dran. Aber natürlich bei der Motorleistung, da muss man ja an extrem viel mehr Sachen denken. Ne? Nicht nur Aerodynamik, sondern eben auch Kühlfläche und
natürlich
so.
Natürlich.
Ne? Ist ja jetzt, ja, jüngst wieder beim Bugatti Veyron, war das immer, ja, ein großes Thema. Wenn man die ganzen Artikel liest, was da, ja, an Kühlleistungen, ja, das ist ja fast eine Kleinstadt, die da abgekühlt werden, ja, muss. Ne? So.
Aber die Kühllufteinlässe werden immer kleiner, ne, durch die Technik.
Weil die Kühler, ja, besser werden. Ne? Ja. So, ja.
Und die Aerodynamik wird natürlich dadurch besser.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Was war so aus der Zeit das Wildeste, was du da gebaut hast und was du dich erinnern kannst? War das der König oder?
Eigentlich schon, ja.
Schon ans Limit,
ja,
ne?
Ja.
Habt ihr da auch Testfahrten machen müssen? Also gerade mit den Kühlern oder so? Oder konntest du das alles so berechnen und sagen, also da müssen wir jetzt so breit gehen? Und
also damals haben wir natürlich die Kühllufteinlässe immer größer gemacht als in der Serie. Mussten wir ja auch, ja, durch die, ja, Leistung, ne? Und auch die Optik spielt dann natürlich zusätzlich eine Rolle. Ne? Mhm. Also wenn ein Auto viel Leistung hat, dann braucht er große Lufteinlässe. Das war so das Credo. Nein, also ich hatte, lass mich nochmal zurückgehen. Ich hatte ja mal so eine Aerodynamikstudie gemacht, diesen B-Wing, mhm, da oben. Das war so ein kleines Modell und den haben wir in 1:1 gebaut. Und konnten damit in den BMW Windkanal. Ne? Also das war im Übrigen auch mein Einstieg bei BMW. Ne?
Oh, okay.
Ich kannte den Lute, den Chefdesigner, mhm, von damals, und habe ihm das erzählt und ja, super, interessiert uns, ne? Referenzwerte. Ne? Mhm. Und wie das halt so üblich ist, dann sind dann 10 Ingenieure und dann muss jeder den geschätzten CW-Wert auf einen kleinen Zettel schreiben, zusammenfalten, in einen Topf rein.
Ach echt?
Und dann wird gemessen.
Ja. Der Gewinner kriegt eine Weißwurst oder was?
Nein, der hat halt gewonnen.
Ja, okay,
der lag am nächsten dran.
Ja.
Und dann ist die Studie gemessen worden und ich lag am nächsten dran.
An deiner eigenen Studie?
Ja.
Geil. Ja. Haben sie dir geglaubt, dass du noch nicht vorher im Windkanal warst damit, heimlich?
Nein, natürlich nicht. Nee, klar.
Okay, krass. Was war das für ein CW-Wert?
0,21.
Alter Schwede, zu einer Zeit, wo die Autos...
82.
82. Ja. Da waren noch richtige Schränke im Wind.
Ja. Ne? Und das Auto ist nur 3,80 Meter kurz. Und Länge läuft
im Windkanal. Länge läuft im Windkanal, genau. Ja. Deswegen die ganzen Langhecks.
Ja.
917 Langheck, ja. McLaren Langheck. Ja. Das ist immer, ja, das Thema. Ne?
Ja.
Beeindruckend.
Ja, aber toll. Und seitdem konnte ich dann mit allem, was wir gemacht haben, die haben sogar angerufen, hab dann nicht wieder was Neues zu messen. nee, ich hatte dann auch einen Auftrag bekommen, so ein Aerodynamik-Hack zu machen für einen Dreier. Und dieses Dreier-Hack von mir ist dann beim Fünfer in die Serie gegangen. Original.
Tatsächlich?
Ja.
Reden wir vom E34 mit der Abrisskante?
Oh, also mit, okay, mit den Zahlen.
Ungefähr welches Jahr war das? Das muss ja mit der,
das war dann
Ende 80er, Anfang 90er.
Nee, das war 82, 83. Also auch ein, okay, ganz schöner, aufgeräumter Fünfer BMW.
Aha.
Mit einer Abrisskante hinten am Heck.
Ich bilde mir eines der E34.
Möglich.
Das müsste 88 in Serie sein, aber ihr Designer seid ja immer so weit voraus. Vielleicht hast du die Studien aus Anfang der 80er gesehen, ne? Aber trotzdem, also gab es dann wahrscheinlich von BMW doch immer noch mal wieder die Anfrage, ob du nicht da fest anfangen willst.
Nein.
War keine Option.
Nein, nein, nein. Also ich hatte ein gutes Verhältnis zum Luther. Mhm. Mit dem Stadtauto. Ach nee, als ich dann 81 hier runter zum Ammersee kam, da habe ich mich in der Tat doch nicht ernsthaft beworben, aber ich wollte mal ein Gespräch mit dem Luther haben.
Okay. Ja.
Und wir haben uns total gut verstanden. Es war ein total netter Typ, wirklich. Ja. Und der sagte dann, den Satz werde ich nie vergessen, tja, Herr Strosek, ich will ja noch ein paar Jahre hier bei BMW arbeiten. Na, und der war so beeindruckt von dem Auto, wirklich.
Ja, von dem Stadtauto.
Ja, 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 ja. Und ich war beeindruckt von ihm, vom Ruhr 80.
Der war auch sagenhaft weit voraus. Ne?
Ja.
Die Eintrittskarte zu BMW war das. Ne?
Ja.
Das stimmt, das war wirklich, also jeder Designer, mit dem man spricht, der sagt immer, der Ruhr 80 war das ja. Meisterwerk. Ne?
Ja, schon, auf jeden Fall, klar. Weit seiner Zeit voraus. Mhm. Kann man sich heute noch anschauen.
Das ist absolut, ne? Ja. Leider hat der Motor das Genick gebrochen, ne?
Das war das Schicksal, ja.
Schicksal des Ruhr 80. Wie ging's dann weiter bei dir?
Wir sind 81 hier runtergekommen, weil ich als Jugendlicher oft in München war. Meine Eltern wohnten in Rottach-Egern.
Ah, okay.
Und ich kannte hier die Seen und ich fand das immer traumhaft schön und hatte sich was ergeben mit Surfbrettern und so weiter. Dann haben wir ein Haus gefunden. Und sind nach Utting gezogen. Und dann habe ich mich umgeschaut, wenn es hier unten alles als möglichen Kunden gibt. Ich wollte mich ja selbstständig machen, beziehungsweise ich war ja selbstständig. Und da gab es BMW Alpina, da war ich. Dann gab es den Willi König mit dem König Special. Mhm. Und der hat uns sofort einen Ferrari hingestellt. Und dann haben wir über Weihnachten, Neujahr, da Tag und Nacht gearbeitet. Ne? Und dann ging das auch raketenartig nach oben. Bei Alpina mit dem Bodensiepen, der hatte gesagt, ja, toll, interessant, würde gerne mit mir zusammenarbeiten. Aber Herr Strosek, dann machen Sie doch mal. Und da habe ich gesagt, nee, ich brauche einen Auftrag. Ne? Und dann habe ich das sein gelassen. Weil ja dann parallel das mit König anfing und parallel mit unserem Porsche 928-Programm. Und das ist wirklich explodiert damals, ne, in den Anfängen.
Unglaublich. Kann man da irgendwas so zu Stückzahlen sagen, 928? Wie viele hast du da modifiziert?
Ich weiß, dass wir in den besten Jahren mit 14 festen Mitarbeitern plus freien Mitarbeitern und vielen Praktikanten im Jahr gut 90, 95 Autos gemacht haben, Breitversionen.
Wow. Okay, aber das war schon und richtig tiefgreifende Änderung. Das war die komplette Karosse
noch. Klar. Und ungefähr nochmal das Dreifache an Bausätzen weltweit vertrieben.
Wow. Okay, das hätte ich nicht gedacht.
Ja, ja.
Weil das ist ja von der Stückzahl her, das ist ja irre, was ihr da an Output hattet.
Ja, ja.
Fast mehr als Alpina derzeit.
Möglicherweise.
Ja, weiß ich nicht, aber das ist ja wirklich beeindruckend.
Wir waren der größte Porsche-Tuner der Welt. Mit Abstand.
Krass.
Da gab es noch nicht Gemballa,
ja.
Techart sowieso nicht.
Ja.
Wir waren eigentlich die Einzigen.
Und was waren das für Kunden? Weil das ist, glaube ich, bei den Autos, war das ein spezielles Volk, oder?
Das waren wirklich spezielle, aber alles total nette Typen. Freunde werden jetzt über diesen Satz lachen, weil bei mir immer alle nett
sind. Nette Typen, solange man nicht geschäftlich mit ihnen verbandelt war und die Frauen nicht in den eigenen Puff abgreifen.
Nein. Das waren nie unsere Typen.
Das war Gemballa, ne?
Das war Gemballa, ja, genau.
Ich weiß.
Ja. Nein, das waren Architekten, das waren Designer, das waren Künstler, Modeleute, Designbewusste.
Mhm.
Ne? Die, wie gesagt, niemals einen serienmäßigen 28er gekauft hätten, aber eben den Strosek Ultra.
Du, da
hast du Sachen erlebt. Einer aus Köln von einer Großwäscherei, der hat sein Auto nie gesehen. Das Auto kam direkt vom Porsche. Das war im Übrigen oft der Fall, dass wir die Autos vom Porsche geholt haben für den Kunden, umgebaut haben und dann haben die Kunden das erste Mal ihr Auto gesehen. Und dann kam dieser Mann mit seiner Frau an und hat das erste Mal diesen Strosek Ultra gesehen, also seinen Strosek Ultra gesehen. Die sind sich in den Armen gefallen und haben geheult, beide. Und sowas haben wir öfter erlebt. Das war ergreifend, wirklich verrückt.
Wahnsinn.
Ja, ja.
Und habt ihr Habt ihr die Autos von Porsche, wie habt ihr die bezogen? Habt ihr gesagt, ihr könnt euer Blechklimbim vorne und hinten weglassen, wir machen das eh besser oder was anderes?
Nein, immer komplett Autos.
Komplett Autos, die ihr auseinandergerufen habt.
Und also entweder hat der Kunde das Auto bei Porsche bestellt und wir haben für den Kunden das Auto abgeholt oder wir haben für den Kunden das Auto gekauft und umgebaut und dann dem Kunden verkauft.
Und habt ihr auch Innenräume modifiziert?
Ja, auch. Aber nicht so sehr viel. Ne? Wir haben da mit dem Reinhold Mattes zusammengearbeitet, der auch für den Willi König die Autos gemacht hat und jetzt auch für Novitec die Autos macht. Das ist so ein kleiner Kreis, man trifft sich immer wieder.
Ja, klar. Ne?
Okay. Oder hier mit dem Fuchs, mit dem Auspuffbauer. Mhm. Ne? Der macht, hat für uns damals, wir waren damals der größte Abnehmer mit Abstand beim Fuchs mit einem Auspuffanlagen. Die haben wir verkauft wie verrückt. Ne? Und jetzt macht er natürlich auch die Auspuffanlagen für Novitec.
Ne? McLaren und so, ne?
Ja. Der Rudi.
Gab es mal Wünsche, die ihr abgelehnt habt, wo du gesagt hast, jetzt spinnen sie?
Das ist ein Witz. Mein Neffe aus München, der hat die Tochter von jemandem geheiratet, der damals bei uns in der Firma war und gefragt hat, ob ich nicht was für BMW machen will. Mhm. Ja, der hat für BMW gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, tut mir leid, aber wir wollen das exklusiv nur mit Porsche machen.
Ja. Okay.
Und jetzt ist er Verwandtschaft und jetzt hat er mir erzählt, ich war ja damals bei dir in der Firma und da hast du mich abgewiesen und habe ich mich tausendmal entschuldigt und habe ihm das entsprechend, wie ich dir das jetzt gerade erklärt habe, gesagt, dass wir nur Porsche machen wollen. Und das hat er dann auch verstanden. Okay. Das ist so ein Beispiel, aber viele waren natürlich da und haben gefragt, kannst du nicht auch für uns arbeiten?
Okay, aber so Kunden, sagen wir es mal so Endkunden, die gesagt haben, ich hätte es gerne noch breiter und drinnen vergoldet und dies, also so irgendwie so ganz wilde Vorstellungen.
Immer nur aus unserem Programm.
Achso, okay. Ja. Also ihr habt ein festes Programm aufgelegt und das verkauft.
Genau.
Wie muss man sich das vorstellen, wie du da rangehst? Also das klingt natürlich immer so einfach, wir haben 928 und dann haben wir da, oder wie du gerade gesagt hast, bei dem König über Weihnachten habt ihr das Auto auseinandergepflückt. Mhm. Auseinanderpflücken könnte ich auch. Dann wird es bei mir eng werden. Was macht man dann? Also dann hast du ein Blatt Papier genommen, weißes und angefangen zu zeichnen? Oder?
Du wirst lachen. Ich habe eine ganz konkrete Vorstellung vorher schon, wenn das Auto kommt oder wenn ich weiß, um welches Auto es geht, wie das Auto aussehen muss.
Okay.
Und du wirst lachen. In der Anfangszeit früher habe ich auch nie Zeichnungen machen müssen. Ne? Für mich sowieso nicht, für die Modellbauer auch nicht, weil ich ja den Modellbau immer mitgemacht habe.
Ach so, okay.
Wir haben einfach angefangen, an dem Auto die Verbreitung zu machen, Front und Heck zu machen. Und es hat immer, aus meiner Sicht zumindest, oder auch aus der Sicht der damaligen Presse, hat es immer gepasst.
Also man kriegt ein Auto rein und dann baut man erstmal aus, ist das tatsächlich aus diesem Tonmaterial, dass man da
dranhängt? Damals nicht. Wir haben mit PU-Schaum das Volumen aufgebaut und die Oberfläche war immer Polyesterspachtel.
Okay.
Und der Polyesterspachtel wird dann gefinisht, gestrakt und fein geschliffen, lackiert. Dann nimmst du die Formen ab und dann produzierst du die Teile und die kommen dann ans Auto.
Und die hältst du dann da ran und dann hat's gepasst.
Und der Modellbau kommt natürlich wieder runter, logischerweise.
Ne? Okay.
Ja.
Wahnsinn. Und wie lange hast du an so einem Auto dann gesessen, um das so nach deinen Wünschen entsprechend zu modifizieren?
Also im Normalfall, wenn wir es für uns gemacht haben, 3-4 Monate. Mhm. Wenn ein Kunde oder VW, die Industrie später, ein Auto gebracht hat und gesagt hat, ja, wir bauen das aber in 2 Wochen. Dann haben wir das in 2 Wochen gemacht. Ne? Aber mit 10 Leuten. Ne? 2 vorne, 2 hinten, 4 an der Seite. Und Wahnsinn.
Okay, aber da musstest du, um die ganzen Leute anzuleiten, schon mal eine Zeichnung machen, oder? Oder ungefähr?
Für die Industrie habe ich immer Zeichnungen gemacht, natürlich, klar. Ja.
Beeindruckend. Ich kann mir das immer so gar nicht oder so schwer vorstellen, wie man das in so einem Auto macht. Also es gibt auf deiner Webseite, die verlinken wir auf jeden Fall auch, einen Film, wie du so ein Projekt machst. Das ist, glaube ich, der McLaren SLR.
Ja.
Wo wird das Auto, da habe ich gesagt, okay, krass, die bauen da wirklich alles ab und dann wird das so gespachtelt und gemacht und so und auch immer noch. Wahrscheinlich ist es heute inzwischen schon einfacher, oder?
Also ich habe das deshalb mit auf meine Webseite genommen, weil das die professionelle Art und Weise ist, an so ein fertiges Auto zu kommen, indem du halt erst mit den Skizzen anfängst, dann kommt der CAD-Modelleur, den du über die Schulter schaust, der dann die ganzen CAD-Daten macht, beziehungsweise du fängst ja dann an mit dem Kleemodellbau halbseitig und dann strahlt er das am Computer. Dann werden die Negativformen gefräst und dann laminierst du die Teile, die dann ans Auto drankommen. So professionell wie dieses Auto haben wir nur wenige gemacht. Also da habe ich mit Volke kooperiert. Mhm. Volke ist so der Größte in der Industrie, der für die Hersteller arbeitet. Also beispielsweise Volke ist in Wolfsburg oben und die machen fast alles, was du kennst, für VW.
Okay.
Ja?
Okay.
Das macht nicht VW, naja, sondern das macht
Volke, externe, ne?
Ja. Volke für VW.
Okay.
Aber die sind mit auf dem Gelände oder in der Nachbarschaft und haben genauso große Hallen.
So, wir müssen auch mal ein bisschen Geld verdienen und auch hier geht es ums Design. Denn es gibt da ein Label, das hat sich dem Retro-Design verschrieben und Tenniskoffer aus den 70er Jahren wieder aufgelegt. Das Label heißt 70 Love. Die Koffer gibt es in Rot, in Grün und in Blau. Sie sehen alle fantastisch aus, wie ich finde. Und das Beste ist, hier, nur hier, gibt es sie mit 50% Rabatt, beziehungsweise über deren Webseite, aber mit dem folgenden Code. Natürlich, leicht zu merken, alte Schule. Wenn ihr das eingebt, spart ihr 50% auf der Webseite www.70love.de. 70 love in einem Wort.de. Das ist die Seite und jetzt viel Spaß mit Vittorio Strohseck.
Und jetzt McLaren, speziell McLaren SLR, ich weiß nicht, wie viele Autos davon gibt. 500 oder was? Oder 1000? War das eine Kleinserie oder war das ein Einzelstück?
Nein, immer Serien.
Also das tatsächlich, also diesen ganzen Aufwand habt ihr denn nicht nur für ein Auto getrieben, sondern schon für 20, 30 Stück oder so?
Nein, der war offiziell, glaube ich, auf 18 limitiert. Und dann kam der Genfer Automobilsalon und die Kunden von Fabdesign haben, glaube ich, Zeichnungen gesehen, bestenfalls Fotos. Und vor der Messe, vor Anfang der Messe, waren die 18 Autos verkauft.
Ja, Wahnsinn.
Ja.
Kann man mal sagen, was so was kostet? Also wenn man das jetzt auf 18 Stück skaliert, wenn man es für ein Auto machen würde, dieser ganze Aufwand, dieses ganze Verbreitern, CAD, Modelle bauen und sowas, ich habe da so gar keine Vorstellung von. Oder ist das?
Ich kann dir sagen, was wir so verlangen. Also von der ersten Skizze bis hin zum ersten fertigen Auto kostet die Entwicklung je nach Aufwand zwischen 150 und 200.000.
Okay.
Ja.
Und da kriegt man
für die Industrie, ne, kannst du eine Null dranhängen.
Ne? Okay, von aus, ja.
Habe ich dann auch gemacht.
Ja.
Da gibt es auch nette Geschichten, die ich vielleicht gleich noch erzählen kann.
Ja, bitte.
Also, ich war Porsche-Tuner und habe für Willy König die Ferraris gemacht, für Projekt 2 alles, VW-Bus, Audi und Pipapo. Für Aden habe ich alles gemacht, für Fabdesign habe ich alles gemacht. Und war natürlich dadurch ständig weltweit in der Presse, sehr viel auf Titelseiten. Mhm. Ne? Und im Porsche kommt auf die Titelseite. Oder im Ferrari kommt
die
auf
Agua,
die Titelseite.
Abend.
Na, kommen auch auf die Titelseite. Und dann wirst du natürlich von den Designern in der Industrie beobachtet. Ne? Mhm. Was macht der Strohseck da alles? Ne? Und du wirst es nicht glauben. Wir hatten ja damals die von mir entworfene Halle in Uttingen. Die war 12 Meter breit, 28 Meter lang, über 2 Etagen. Und ich sitze an meinem Schreibtisch und 10 Meter von mir entfernt sitzt meine Sekretärin. Das Telefon klingelt und die geht dran. Und dann macht sie zu mir so, ne, soll doch mal aufmerksam sein, kommt was. Ne? Und ja, Moment, ich verbinde sie mit Herrn Strohseck. Ne? Und VW ist dran, VW ist dran. Ne? Und dann war das so, dann hat sich der Herr vorgestellt, guten Tag, mein Name ist Knapp, ich bin hier der Designmanager von VW und der Herr Vakus lässt fragen, ob Sie Interesse haben, für VW zu arbeiten. Das musst du dir mal vorstellen, ne? Da träumt jeder davon.
Krass, ne? Klar, der größte Hersteller. Ne?
Ja.
Wann war das?
96, 97,
98. Oh, okay, also schon, in der das Ecke. War die Pirch-Zeit, ne?
Ja, ja, natürlich. Pirch, Winterkorn, Varkus und der Herr Knapp, die haben immer meine Autos abgenommen. Und kurz nach der Abnahme hat mich der Knapp, ein guter Freund von uns mittlerweile, der uns hier am Ammersee besucht hat, hat mich dann Knapp sofort wieder angerufen, hat gesagt, Strohsäck, super, alles angekommen. Wir bleiben zusammen, wir arbeiten zusammen. Ne?
Das war der erste Entwurf?
Der Golf für den Pirch selber.
Das Privatauto für Pirch, also ein modifizierter Golf.
Die wollten, glaube ich, dem Pirch irgendwie ein Geschenk machen. Ne? Und wie man weiß, Pirch immer Klavier lag schwarz.
Ja, ne? Weißer Innenraum, ne?
Nee, Sattelleder, braunes,
ah, okay.
Braunes Leder.
Okay.
Ne? Ja, ja. Und das hat dann der Reinhard Mattes das komplette Interieur gemacht und wir die komplette Karosserie. Und der sah aus wie ein Alpha, irre. Ne?
Was habt ihr da modifiziert?
Frontschürze, die Seitenschürzen, die Heckschürze, war da noch ein Heckspoiler, glaube ich, und das Interieur. Räder, Titanräder.
Geil.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er sich im Grabe umdrehen würde, wenn er hört, als VW-Chef, Ex-VW-Chef, der sah aus wie ein Alpha.
Du wirst lachen, das Auto ist präsentiert worden. Herr Strohsäck, das Auto ist super angekommen, gefällt uns wahnsinnig. Aber die VW-DNA, ne, wir wollen kein Alpha haben, sondern VW. Und dann haben wir das Auto zurückgekriegt. Das war die Front, die wie ein Alpha aussah.
Dann musstet ihr es langweiliger machen.
Dann haben wir diese emotionalen Formen aus der Front rausgenommen und haben das Wolfsburg-mäßiger gemacht und haben dann aber gesagt, Herr Strohsäck, soll ja nicht Ihr Nachteil sein, Sie kriegen 100.000 dafür, für ein bisschen an der Front rumschleifen.
Gibt's ja nicht. Also das ja. Was hat das Auto denn für Pirch gekostet? Ein Golf?
Darf ich das sagen?
Das weiß ich nicht. Ungefähr vielleicht. Dass man eine
Vorstellung hat.
Na gut, eine Erinnerung hat 100.000 gekostet.
Ich erzähle uns das anders. Vorstellen. Es gibt viele Geschichten. Also nachdem mich der Herr Knapp da anrief, der Herr Varkus lässt fragen, ob sie für VW arbeiten wollen, dann gibt's ja immer so ein Vorfeld, bevor dann das Auto kommt. Und dann war Genf, ich hatte vor Genf denen ein Angebot geschickt und dann kam der Herr Knapp zu uns an den Stand und sagte, tja, Herr Strohsäck, der Herr Varkus hat gesagt, entweder spinnt der Strohsäck oder er ist genial. Und der Herr Varkus hat sich für genial entschieden. Wir bringen ihn das Auto. Und da habe ich ganz hoch gegriffen.
Okay.
Habe mich natürlich vorher schlau gemacht, was so Giugiaro, Pininfarina, Bertone kriegt. Speziell natürlich Giugiaro. Und habe 750.000 verlangt.
Na, hoppala.
D-Mark.
Ja. Ne?
Und das waren die Preise von Giugiaro.
Okay. Ne? Und das ist für die Modifikation eines Golf.
Ja. Ja.
Und den hat der Ferdinand Pirch für seinen Privatstall dann bekommen.
Ich weiß nicht, was mit dem Auto passiert ist.
Und heute staunt man, wenn er sich einen Bugatti leisten kann oder gekauft hat. Kostet auch nur eine Million. Ja. Ne?
Ich nehme an, dass sie ihm das Auto geschenkt haben.
Ne? Wahrscheinlich.
Ja.
Und dann kam aber noch mehr Aufträge von
dann Pirch. Kam also dann kam ein Auto nach dem anderen. Ne?
Erzähl mal, welche Autos, das ist mal eine Vorstellung, weil das sind irre Autos eigentlich, die so maximal Großserie, ne?
Ja.
Audi A4.
Ja, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge. Nach dem Golf kann sein, dass dann, ich glaube, der Bora kam nach dem Golf.
Und zwar der Bora, ja gut, da gab es ja nur einen, und zwar auf der Golf 4-Basis, ne? Der,
ja.
Der Fugenpferdel-Golf. Also ja, der erste Golf, der so mit den engen Fugen kam und
mit dem Heck hinten.
Mit dem tollen Armaturenbrett.
Ja.
Und das, genau, und das der Stufenheck davon, das ist der Bora. Ne?
Genau.
Genau, dass man es ungefähr zeitlich einordnen kann. Wir sind inzwischen bei Golf Nummer 8, der präsentiert wurde.
Der eigentlich für Amerika gebaut wurde, aber
genau,
auch
genau.
Auf der ganzen Welt.
Die Amerikaner waren immer Riesenfans vom Jetta. Ne? Vom Jetta, der damalige
Stufenheck. Das war der Grund.
Ja, genau. Und dann musste der Bora gebaut
werden. Genau.
Und eigentlich war das ja für mich immer noch der tollste Golf übrigens. Der Golf 4. Der immer noch ein Cockpit hat, was ich total schön finde. Ich finde den Golf toll.
Ja.
Und der sieht irgendwie, weiß nicht, irgendwie mag ich den.
Ja, ja. Davor fällt mir gerade ein, habe ich den Golf GTI gemacht, die Front. Und zwar damals noch mit Volke in Sauerlach. Das wird dir nichts sagen. Ne?
Nee.
Da waren die noch in Sauerlach, jetzt sind sie in München gegenüber vom BMW. Und dann kam der Volke und der Vakus mit einem Privatflieger runter. Die sind beide selber geflogen und die sind mit Volkes Maschine runter und sind dann nach Sauerlach zu Volke rausgekommen. Und dann hat der Vakus die Front in Klee lackiert von mir, von dem Golf gesehen und hat gesagt, Strosek, die Front hat ein Thema. Das machen wir. Ne? Und dann habe ich den neuen Golf gemacht, die Front vom neuen Golf. Ist in Serie gegangen. Das ist
echt Wahnsinn. Ja. Und dann kam Audi?
Nee, mit Audi hatte ich zwar auch immer Kontakt, aus anderen Gründen. Die wollten damals einen Hardtop machen und wir hatten ja das Hardtop gemacht für den Speedster. Mhm. Die wollten im Grunde genommen nur abgucken. Die wollten gucken, wie sowas geht.
Also okay. Ja.
Und ich hatte ein freundschaftliches Verhältnis zum Peter Schreier. Der war damals Student, als wir immer in Genf jedes Jahr ausgestellt haben, und hat uns immer auf der Messe besucht und hat immer gesagt, Herr Strosek, Sie sind die einzigen von den Tunern, die ein gutes Design machen. Alle anderen kann man vergessen.
Ne? Peter Schreier gesagt.
Peter Schreier.
Den finde ich auch gut. Was der unglaublich, was der jetzt aus dem Koreaner da macht.
Ne? Ja, toll. Oh. Toll.
Nee, Kia oder Hyundai,
verdammt. Beides.
Beides.
Ja. Nee, wir sehen uns ja immer auf den Messen und ich mache ihm immer Komplimente und er mir und wie das halt so ist.
Ja.
Netter Typ. Schon wieder nett. Furchtbar.
Alle nett. Hoffentlich also, sagst du es von mir auch, wenn ich gehe. Aber
doch, das sage ich jetzt schon.
Und dann hast du den New Beetle gemacht, oder? Den hat man ja auch anvertraut.
Also ich kriege die Reihenfolge jetzt nicht mehr hin. Eigentlich stimmt das auch nicht. Es fällt mir nämlich gerade ein, was der erste Kontakt war. VW suchte 2 Wochen vor dem Pariser Salon ein Design für den VW Charan. Die wollten VW Charan machen mit Porsche Motor, Porsche Rädern, Porsche Bremsen. Und dann sind die zu mir gekommen. Und dann habe ich gesagt, ja, kein Problem. Ich habe ja für Projekt 2 das Programm gemacht für den Charan. Das können wir als Basis hier nehmen und können das modifizieren und dann kann ich Ihnen die Teile liefern. Denn das Auto musste ja oben umgerüstet werden mit dem Porsche-Motor und Interieur und pipapo. Und habe denen dann die Teile hochgeliefert mit dem Scheinwerferumbau und so weiter. Das war die erste Arbeit für VW.
Der Charan.
Ja, der Charan. Okay. Und das war aber, müsste ich nachschauen, das war vielleicht... Keine Ahnung, 94 oder ich weiß es nicht mehr.
Charan, für Leute, die ihn nicht mehr kennen, weil ich glaube, der Name ist, den gibt's nicht mehr. Das ist so das Familienkombi, das hochgesetzte Familienkombi-Modell gewesen, wie der Renault Espace damals. Ne? So,
also, der erste Van.
Ja, genau. Ja. Genau.
Ja. Und dann kam der Golf GTI und dann haben wir ein Auto nach dem anderen gekriegt. Also dann kam, egal die Reihenfolge, dann kam der Polo, der Bora, der Beetle. Jedenfalls war auf einer IAA waren diese 3 Autos ausgestellt von uns. Also so wie die Autos bei uns aus dem Haus gegangen sind, standen die auf der Messe. Das war unglaublich.
Auf dem VW-Stand.
Lackierter Modellbau, ne, teilweise, ja. Weil die Zeit fehlte. Auf dem VW-Stand, klar. Ja, ja.
Das ist halt der Ritterschlag eines jeden Designers eigentlich. Ne?
Also auf dieser IAA hatten wir 16 Autos. Die 3 bei VW, bei Honda VW Logo und dieser Honda Stream. Dann bei Projekt 2 5 Autos, bei Arden 3, bei Fab Design 3. Und wir hatten, glaube ich, zu der Zeit nur einen Porsche 911 ausgestellt.
Wahnsinn, das war die IAA 99. Mit wie vielen Mitarbeitern habt ihr das rausgehauen?
Wir hatten immer 14 Feste und auch zusätzlich immer noch freie.
Ich glaube, VW braucht für 16 Autos 2000 Designer im Werk, ne?
Ja. Wir hatten teilweise von VW 3 Autos gleichzeitig, ne?
Wahnsinn. Also das ist absolut beeindruckend, dass VW, das, da haben wir immer gar keine Vorstellung von, dass die so externe Firmen beauftragen, um solche sensiblen Sachen eigentlich zu machen, ne? die dann gleich ausgestellt werden.
Die VW-Designer, ich sage das jetzt mal so ganz klassisch, wie man das so von denen erzählt, die haben irgendwann mal die VW-Brille auf und Scheuklappen. Hm. Und die suchen dann Inspiration von außen.
Und Angst vorm Winterkorn haben sie auch noch.
Das ist Angst vom Winterkorn weniger, aber vom Piech.
Vom Piech, ja. Müssen wir auch noch drüber reden gleich.
Ja, ja. Also da gibt es 1000 Geschichten über den Piech, die mir da erzählt wurden und die ich auch selber erlebt habe. Ne? Wir haben uns ja immer auf den Messen gesehen und immer freundlich gegrüßt mit seiner Frau. Und
ja, aber erzähl mal, wie war das? Also war das, ich habe jetzt ja schon viele Podcasts aufgenommen und ja, viele Leute, die mit Piech zusammengearbeitet haben oder ja, unter Piech gearbeitet haben, wie man es vielleicht eher sagen müsste. Und jeder redet mit riesen Respekt von ihm.
Ja.
Also A, natürlich, dass er kein Schwätzer war, der einfach nur wie so ein Diktator da durchgelaufen ist, aber keine Ahnung.
Hat ja kaum was gesagt.
Genau. Ja. Aber wenn er was gesagt hat, dann sind die Leute immer erstarrt. Ja. Aber er hatte eben auch viel Ahnung und extrem Weitblick.
Absolut, absolut. Ja. Man sieht das ja, was er da geschaffen hat, mit Porsche 917, ja, Audi, VW.
Auch extrem Mut bewiesen. Ja. Ja, Porsche 917, was du sagtest, oder auch mit dem Phaeton, egal ob es jetzt ein Erfolg war oder im Nachhinein jetzt wieder, oder doch nicht, ne? Aber Bugatti, also der hat einfach Sachen extrem angetrieben
und
nicht nur weitergemacht oder irgendwas fortgeführt, sondern extrem Gas gegeben.
Es ist mit weitem Abstand der Automann in Deutschland gewesen. Ja. Mit Abstand.
Wie hast du ihn so erlebt?
Das erste Mal sind wir uns begegnet, als der Charan dann in Paris ausgestellt wurde. Dann sind wir natürlich da eingeladen worden an den Pressetagen, ist ja klar. Und dann kam Piech auf den Stand und hat sich den Charan angeschaut. Und dann habe ich ihm den so ein bisschen vorgestellt. Und er hat kaum was gesagt, ne? Und das ist aber immer ein gutes Zeichen, wenn er nichts sagt.
Okay.
Ne? Ein schlechtes Zeichen ist, wenn er sagt, das ist mir dann so angetragen worden von Mitbewerbern von mir. Ich war ja nicht der einzige freie Designer, der da so ein Thema bearbeitet hat. Dann standen auch noch von ein, zwei anderen Designern Autos da zum gleichen Thema. Und dann sagt er zu denen, den will ich jetzt hier nicht mehr sehen.
Okay, krass.
Das ist so ein Zitat von ihm. Ne?
Okay.
Und dann war allen klar, das Auto muss weg und der kriegt keinen Auftrag mehr.
Hm. Aber bei dir hat er sich das alles angehört und der Wagen stand auch am Ende der Messe noch da.
Ja, natürlich. Ja, klar. Nee, der Pier, ich hatte natürlich das Auto vorher gesehen, bevor der zur Messe ging.
Ja, ja.
Aber er hat sich dann trotzdem nochmal auf der Messe angesehen und sich von mir erklären lassen. Ne? Nee, also es war dann ein sehr herzliches Verhältnis. Immer, wenn wir uns auf der Messe so auf den Gängen gesehen haben, schon vom Weiten, ne, dann haben wir uns sehr nett begrüßt, auch mit meiner Frau und mit seiner Frau und irgendwie was Nettes gesagt und alles Gute. Und es war ja dann immer Anfang des Jahres und noch ein tolles, erfolgreiches Jahr oder irgendwie sowas. Ne? Aber ich habe dann natürlich viele Geschichten über den Herrn Knapp vom Piech gehört, die beispielsweise zusammen im Flieger saßen, nach USA rüber in das Studio nach Kalifornien und dann kaum miteinander geredet haben. Der hat ja kaum was gesagt. Der war so introvertiert. Und ja, das hat er mir dann erzählt, der Knapp. Ne? Die haben nebeneinander gesessen. Das muss irgendwie ganz seltsam gewesen sein. Ja, und eben diese Geschichten dann bei den Präsentationen. Ne? Die waren ja immer zusammen, Piech und Winterkorn.
Mhm.
Und haben ja da eigentlich alles organisiert, was VW groß gemacht hat.
Mhm. Wie siehst du so jetzt so den Verlauf oder das Ende? Weil das ist ja eigentlich fast eine tragische Gestalt, ne? Sowohl Piech als auch Winterkorn. Also viele sagen natürlich, ach, geschieht ihnen recht, was die den ganzen Leuten immer angetan haben und dieses Angstklima, was da bei VW geherrscht hat. Aber irgendwie haben sie ja doch den Laden groß gemacht und viele Aktionäre glücklich gemacht, auch wenn jetzt viele klagen und da natürlich vieles hin und her gegangen ist. Man kann das gar nicht verstehen, dass gerade Piech alle Aktien irgendwann mal verkauft hat und gesagt hat, ich will mit dem ganzen Kram nichts mehr zu tun haben und er eigentlich so als der größte Automann vom Sockel gestoßen wurde und verstorben ist, ohne noch irgendwie Einfluss oder irgendwie was zu haben in dem Konzern.
Er ist, glaube ich, auch freiwillig gegangen aus Altersgründen und er hatte auch die Nase voll mit diesen Auseinandersetzungen.
Ja.
Also wenn er gewollt hätte, hätte er auch bleiben können. Bin ich fest davon überzeugt.
Ja gut, alleine mit der Aktienzahl hätte er schon auf jeden Fall immer eine Stimme gehabt. Ne?
Ja.
So, aber der Winterkorn, wie hast du den erlebt? Es gibt ja so Videos, Es gibt ein YouTube-Video, wo er auch so eine Begehung macht. Kennst du das? Wo er bei Koreaner ist und da diese
Spaltmaße.
So. Und dann hat er irgendwie genau die Lenkradverstellung. Ne? Und wo er sagt, wieso kriegt der das? Wieso kriegt der Koreaner das hin und wir nicht?
Ja.
Nein, nee, hast du den auch so erlebt?
Ja, ja. Ach, wir kannten uns auch so ein bisschen durch die Designers Night, indem man mal zusammen im Aufzug gefahren ist und oder auf der Designers Night selber und natürlich auch auf den Messen. In Verbindung mit meinen Arbeiten habe ich ihn erlebt, als ich da Entwürfe vorgestellt habe. Da war er mit dabei. Mhm. Unter anderem auch mit Peter Schreier, der war mit dabei. Mhm. Und der Bischof, der jetzt Chefdesigner vom Konzern ist. Ne? Mhm. Also mit dem hatte ich eigentlich am meisten zu tun, mit dem Bischof.
Mit dem Bischof, ne? Okay. Ja. Kommen da jetzt dann auch noch Aufträge, oder?
Wir haben uns jetzt geschrieben, wie jedes Jahr zu Weihnachten. Ne? Auf meiner Weihnachtskarte, die ich dir leider nicht geschickt habe, habe ich versäumt. Ich war der Meinung, dass ich es getan habe. Ja,
um Gottes Willen, also kein Stress.
Da ist natürlich dann immer das neueste Projekt von mir drauf, also der Ferrari. Dann schreibt er dann immer irgendwie was dazu und wünscht dann viel Erfolg und so weiter.
Okay.
Ist immer sehr nett.
Wie sieht denn eigentlich so ein Briefing aus? Also ich meine, du hast ja wirklich die Extreme. Also sagen wir mal, gehen wir mal vom 928 aus oder noch besser vom König. Mhm. Das ist eine so spitze Zielgruppe, die sehr extrovertiert ist. Und dann auf der anderen Seite machst du VW-Design, mhm, was ja so mit Verlaub den absoluten Massengeschmack treffen muss. Ne?
Oder VW-Bus oder so.
VW-Bus. Ja. Das ist ja eine Bandbreite, die du abdeckst. Mehr geht ja gar nicht eigentlich. Ne? Ja. Ist das für dich schwer, da umzuschalten? Oder
überhaupt nicht.
Hat man das so drin? Also, und wie sieht so ein Briefing aus? Also sagt VW, du weißt ja, wir bauen eher biedere Autos, muss die Masse treffen, du mach mal? Oder?
Der Designer muss sich darüber im Klaren sein, dass er für seinen Kunden arbeitet und dass sein Kunde zufrieden sein muss. Ne? Mhm. Und dann machst du dich schlau und fühlst dich da rein, was die wollen, und dann machst du einfach.
Und du schaust dir dann so vergangene Modelle an oder kriegt man so Studien gezeigt?
Nee, du hast ja ein Gefühl dafür, was ist VW, ne? Mhm. Was ist die DNA von VW? Und dann versuchst du natürlich, aus meiner Sicht natürlich immer ein bisschen progressiver zu sein als die Wolfsburger.
Ja.
Siehe Alpha. Ich mein, ne?
Dafür nehmen die dich ja auch, das muss man ja auch mal
genau,
sagen.
Genau. Ne? Ja. Nee, das gehört einfach dazu, ne? Zum Design oder als Designer.
Aber ist das nicht so, dass die... Das sind ja immer diese Studien, die dann nie in Serie gehen, aber wo man sagt, könnte unser Design mal in diese Richtung gehen, weil du musst ja eigentlich einen Anhaltspunkt haben, oder dass man sagt, wir wollen vorne die Scheinwerfer aggressiver gestaltet haben oder sowas. Also, oder sagen die einfach, wir lassen die bewusst mal machen und korrigieren das dann im Nachhinein, wenn es uns nicht gefällt. Weil zum Beispiel, sagen wir mal, BMW, sie haben sich ja irgendwann mal entschieden, sagen wir mal, oder speziell Audi, lustige Tagfahrlichter zu machen mit wilden Designs und sich da auszutoben. Oder BMW ist ja irgendwann mal sehr fett geworden, finde ich. Ne? Also das sind ja keine, es ist ja nicht mehr so, dass das sehnige dynamische Design, was die vielleicht mal hatten, sondern es ist ja inzwischen schon eher mit einem dicken Hintern versehen. Ne?
Ja, ja. Das hat's ja. Jetzt springe ich wieder bei dem Wort Scheinwerfer. Du weißt ja, dass wir weltweit die ersten und einzigen waren, die diese kleinen Projektionsscheinwerfer verbaut haben.
Auch nur 28, ne?
Und vor allen Dingen auch so, dass man gesehen hat, dass nur die Linse die Funktion hat. Ne? Mhm. Damals gab es nur diese sogenannten Postkartenscheinwerfer und in der Mitte war diese kleine Linse. Mhm. Und wir haben den Postkartenscheinwerfer abgedeckt mit der Gestaltung des Kotflügels, dass nur die Linse rausschien. Und das war natürlich damals, das war glaube ich 85 auf der IAA, da sind die Leute zu uns gekommen und haben gesagt, ja, was ist das denn da vorne für ein Sensor? Geht dann das Garagentor auf oder so? Habe ich gesagt, nee, das ist der Scheinwerfer. Wie der Scheinwerfer? Ne? Ja. Die Projektionstechnik kannte kein Mensch. Ne?
Also diese, oder, hießen sie irgendwann bei BMW DE-Scheinwerfer, glaube ich, ne? Im Film war das mit dieser Linse. Ist das für dich eigentlich als Designer Fluch oder Segen, dass das jetzt alles so, dass man aus kleinsten Lichtern oder diese Laserlichter...
Ich finde es toll.
Kannst du jetzt inzwischen ja machen, was du willst eigentlich.
Ja,
ne?
Ja, alles. Ja. Du kannst solche kleinen, schmalen Bänder machen. Alles
ist möglich. Also, wie haben wir jetzt ja beim aktuellen Tesla, bei dieser Vorstellung von diesem sogenannten SUV, von diesem komischen Panzer.
Ich finde den wahnsinnig mutig. Ich finde den toll.
Ja?
Ja.
Okay, aber ich habe jetzt gehört, in Deutschland wird er so nicht zu, oder in Europa wird er so nicht zugelassen.
Quatsch, natürlich schafft er das.
Ja?
Ja, natürlich.
Weil das mit, aber das ist ja auch ein Thema heutzutage. Man hört das immer so groß, die müssen so auf Fußgängerschutz inzwischen Rücksicht nehmen. Sind das Sachen so als Designer für dich, die deine Arbeit sehr einschränken oder sehr einengen? Weil man sagt ja auch immer, das Design, das wird so einheitlich. Wenn ich mir deine Autos angucke, dann scheint ja doch noch ein großer Spielraum zu sein.
Alles, was ich je gemacht habe, haben den deutschen TÜV. Und da spielt der Fußgängerschutz eine Rolle. Ja. Das Material, die Aerodynamik, alles spielt da mit rein.
Also das hast du immer im Hinterkopf und das kommt natürlich.
Klar.
Kriegst du, wenn du, um nochmal zurück zu VW zu kommen, weil das ist, ich finde, Großserie ist, also natürlich sind diese individuellen Sachen mega faszinierend, weil du so Einzelstücke baust. Großserie hat so eine ganz eigene Faszination, weil man auf so viele andere Sachen achten muss. Mhm. Also Massenproduzierbarkeit und so. Und dieses Ganze, kriegst du von den Technikern, was kriegt man da an Bauraum vorgegeben? Weil man hat ja beim Designer so gewisse Einschränkungen, weil darunter irgendwie noch Technik steckt.
Ja.
Knautschzonen oder Lichter. Also das ist ja immer ein Riesenkampf, Techniker gegen Ingenieure oder Designer gegen Ingenieure.
Ja. Du wirst lachen, diese Vorgaben brauche ich nicht, weil die mir ja ein Auto hinstellen. Und da ist ja unter der Serienfront die Technik drunter. Und die taste ich ja nicht an.
Ach so, nee, jetzt, okay, bei den Getune-Sachen, aber bei der Großserie, wenn du was für einen Golf machst zum Beispiel.
Das meinte ich jetzt.
Ach so, okay, alles klar.
Also wenn ich jetzt einen Golf GTI machen soll, dann kriege ich den ja dahingestellt und mache die neue Front. Und dann ist ja die Technik drunter. Oder beispielsweise, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Der Beetle zum Beispiel.
Beim Beetle genauso, aber ich wollte jetzt vom Polo Fun sprechen.
Ah, okay, ja, genau, der hochgesetzte Polo, ne?
Genau,
ja.
Den habe ich ja gemacht für VW und die waren total überrascht, wie das Auto auf dem Markt ankam. Und die hatten dann ein Jahr Lieferzeit, weil die gar nicht mit der Produktion nachkamen. Das ist Tatsache. Ne? Wahnsinn, ein Jahr Lieferzeit bei VW.
Beim Polo.
Bei VW.
Ja. Ne? Also das war ein hochgesetzter Polo, der auch wirklich cool war. Und da hast du so ein paar so Designelemente eingebaut, die halt, ja, Polo-Fun. Das steckt im Wort schon drin. Ne? Also so ein bisschen Seitenschürzen angedeutet und grober Kunststoff.
Da habe ich den Vakus beim Wort genommen und auch beim Beetle und habe da das gemacht, was ich für Porsche mache. Wenn du dir die Hex anschaust, ähnliche Hex habe ich für den Boxster gemacht. Beim Strohsack-Boxster oder so, ne? Weil ich ja wusste, der will Strohsack-Design haben, dann machst du das halt. Also diese breite Nummernschildtasche, die man heute sehr oft sieht, da waren wir die Ersten damals, das sollte dann auch so eine Art Diffusor sein, ne? So ein Heckdiffusor, den man auch, von mir aus, heute würde man den schwarz lackieren. Aha, ne? Aha. Da war ich damals der Erste, der so eine breite Nummernschildtasche gemacht hat, weil mir eine Nummernschildtasche nicht gefallen hat. Was soll denn eine Tasche für ein Nummernschild?
Vor allem, die immer unterschiedlich breit ist.
Ja.
In Japan Auto zulässt, sieht es hässlich aus. In Amerika sind die enger, ne?
Ja. Und der Beetle ist wie verrückt gelaufen. In USA natürlich.
In USA ne?
Ja.
Wo sind wir denn jetzt eigentlich? In welchem Jahr? Du bist ja auch Rennsport, hast du auch gemacht. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Ja.
Porsche Cup, Super Cup.
Für
928 und 911.
Ne? Für den Schrei, ja. Porsche kam an mich ran und sagte, wir wollen einen 928 Cup machen und ihr habt doch da so Leichtbauteile. Ne? Und die haben wir dann extrem leicht gemacht und haben dann ein Auto mit Max Moritz zusammen aufgebaut. Und dann, ich weiß nicht mehr, sind, glaube ich, 8 oder 9 Autos gebaut worden. Und einer für Porsche direkt, der gelbe damals.
Man erkennt den ganz kurz, 928 und der hat diese typischen kleinen Lichter, diese
DE-Projektionslichter. Genau. Und wir hatten ja da auch noch kleine Rundscheinwerfer in der Front, die wir rausgenommen haben und haben dann in diese Öffnung die Kühlluftschächte für die Bremsen eingebaut, für den Rennsport. Mhm. Der brauchte ja keine Scheinwerfer.
Ja.
Und der war natürlich aerodynamisch viel besser, vom Abtrieb her viel besser und war viel schneller als die Serien-Porsche, ne? Und mein heutiger Freund, der Harm, ist das Auto gefahren in Hockenheim und war total begeistert. Und war so schnell wie die Elfer, wie die RS. Das war echt mit dem 928.
Weil der große Wunsch der damaligen Porsche-Vorstände, dass der 928 den Eva beerbt und genauso schnell ist, was nie ganz geklappt hat eigentlich. Ja.
Hätte klappen können, wenn sie es richtig gemacht hätten.
Aber es war auch ein schweres Schiff.
Ja, aber der Elva ist heute genauso schwer.
Ja, heute ist es. Wie siehst denn du eigentlich die Entwicklung des Autodesigns im Allgemeinen? Also ich habe ein Interview gemacht mit dem Holger Jung, das ist ja der Werber von Jung van Matt. Mhm. Genau. Und der sagt, es war immer die Vorgabe, auch von den Designern, mit denen er sich ja auch oft unterhalten hat, es muss immer aggressiver werden und es muss immer sportiv sein und die Autos müssen immer sportlicher dargestellt werden. Egal ob Großraumlimousine oder ob irgendwas. Und ich finde, Autos werden halt immer breiter und dann SUVs, das musst du ja als Aerodynamiker, da musst du ja eigentlich nachts schweißgebadet aufwachen und sagen, warum bauen sie alle SUVs?
Ja.
Wie siehst du das Autodesign? Also blutet dir manchmal das Herz, wenn du das siehst, in welche Richtung wir uns entwickeln?
Lass mich das mal so sagen. Als wir damals auf der IAA 83, 85 waren wir die Stars von den Messen. Wirklich, also ich übertreibe nicht. Also in der Presse, ne? Wenn du über die Gänge gegangen bist und da war eine Menschentraube, dann war das unser Stand. Du bist nicht mehr durch den Gang durchgekommen. Die sind ja breit, die Gänge. Ja. Ne? Da standen, ich weiß nicht, 200-300 Leute um unseren Stand herum. Also wenn ich sage uns, dann meine ich Strohseck Porsche und Willi König mit den Ferraris. Mhm. Ne? Wir hatten den ersten Stand hatten wir sogar zusammen, also schon getrennt, aber es war ein Gemeinschaftsstand. Dann später hatten wir alleine die Stände und noch später hatten wir dann auch Stände mit Projekt Zoo zusammen. Und alle haben gedacht, ach, das ist das zweite Projekt von Strohseck. Und da standen die Leute, das Publikum. Ne? Bei den Serienautos hat kein Mensch gestanden. Mhm. Später haben die Hersteller Studien gezeigt, und da standen dann die Leute und da waren dann die Studien auf der ersten Seite. Aber damals hatten wir die Titelseiten. Mhm. Ne? Es war einfach so. Was ich damit sagen will, die Industrie hat irgendwann gesehen, dass der Kunde dieses getunte Design haben will. Ne? Mhm. Dieses emotionalere, aggressivere, sportliche Design haben will. Und dann haben die das sind dann nachgezogen.
Ja. Glaubst du, Design unterliegt ja auch immer vielleicht so einer gewissen Wellenform? Ne? Also es gibt ja immer wieder Retro. Also ich meine, das sieht man auch in der Autoindustrie. Ja. Beetle ist ein gutes Beispiel und Fiat 500 und so. Glaubst du, da gibt es irgendwann nochmal wieder ein Zurück, dass man sagt, das Auto ist jetzt, das ist jetzt zu aggressiv und zu impulsiv und zu sehr nach vorne. Die Autos müssen mal wieder netter aussehen und vielleicht.
Also mir gefällt es natürlich nicht, wenn jeder Mercedes aussieht wie ein AMG oder wie vom Tuner. AMG war ja ein Tuner. Und die BMWs sehen alle nach M aus. Ja. Also auch wie vom Tuner. Mhm. Und ich finde es irgendwie, wird es so ein bisschen unseriös. Mhm. Ich finde, und das war ja auch immer eine Stärke von mir, dass ich die Autos aufgeräumt habe. Mhm. Also nicht so klein in klein. Das machen Designer, die unsicher sind, die so eine Front zukleistern mit irgendwelchen Intarsien oder Wellen oder Linien oder riesen Lufteinlässen, weil sie nicht in der Lage sind, eine schöne, saubere, klare Front zu zeichnen. Mhm. Ja. Und wenn ich das sagen darf, das war immer so meine Stärke. Wenn du dir meine Fronten anschaust, die hatten wirklich immer ein Thema und die waren immer aerodynamisch und klar gegliedert. Mhm. Ne? Und das fehlt mir heute so ein bisschen. Ich finde, die Autos sind alle überladen und aus Angst vom Markt, dass sie Marktanteile verlieren. Ne? Tunen heute alle Hersteller die Autos, serienmäßig. Und die Tuner haben nichts mehr zu tun.
Ist das so eine Befürchtung? Weil im Endeffekt geht's mir so tatsächlich. Ich bin neulich gefahren. Auf jeden Fall habe ich im Rückspiegel, kam ein Auto an und habe ich gedacht, oh fuck, das ist das Schnellste. Bin ich irgendwie panisch fast rechts rüber und dann fuhr vorbei ein 318i, der neue. Ich habe gedacht, alter Schwede, sieht der aggressiv aus. Da war aber nichts dran gemacht. Kein M-Paket, nichts. Gleich ein böser Blick vorne. Das typische. Da habe ich gedacht, Mensch, das wird wirklich immer aggressiver und auch ein bisschen vielleicht prollig damit. Ne?
Ja.
Stimmt, Seriosität geht ein bisschen verloren.
Richtig.
Wo du, ich meine, du hast ja natürlich auch bauartbedingt bei Autos, reden wir mal über Novitec, ich sehe da einen Ferrari im Hintergrund hängen, der braucht natürlich riesen Lufteinlässe, um die ganze Motorleistung an- und abzukühlen und sowas. Ist das auch sowas, also das muss ich auch sagen, nervt mich bei gutes Beispiel ist der Audi RS4, der aktuelle. Der hat so angedeutete Lufteinlässe.
Ja.
Das ist für mich, das muss doch als Aerodynamiker, musst du auch sagen, angedeutete Lufteinlässe ohne Funktion machen die Aerodynamik
kaputt. Völliger Quatsch.
Ja, das ist völliger natürlich. Quatsch. Der hat auch so Kühlluftablässe, aber das, da kann man nicht durchfassen. Das ist kein Gitter, das ist nur angedeutet.
Ja.
Das macht ja inzwischen auch jeder. Ne?
Ja. Das ist schrecklich. Das ist genau das Thema, was ich meine. So ein Auto muss aussehen wie vom Tuner, ne? Dann lässt es sich verkaufen. Ne?
Aber ohne Funktion. Also, dass Leute sagen, hey, toll, das sieht cool aus. Ja. Oder die Auspuffblenden. Weißt du, ein Mini-Röhrchen und darüber aber V2A-Rohre, die glänzen und glittern.
Ja, okay, das ist noch legitim irgendwo.
Okay, gut.
alles klar. Also, wer will schon so ein kleines Röhrchen haben?
Ja, dann lieber gar keins sehen.
Dann lieber gar keins.
Gab es ja mal eine Zeit lang, aber die Zeit ist auch wieder vorbei. Inzwischen will man es wieder zeigen.
Ja. Ja, weil die Rohre dann nach unten gingen und dann kam der Feinstaub, der berühmte Feinstaub von unten hoch.
Das ist tatsächlich, hat das was ausgemacht.
Ja, klar.
Okay. Ja. Siehst du eigentlich die Elektromobilität aus Designsicht so ein bisschen auch als Chance, mal was ganz Neues zu machen, weil du brauchst ja diese ganzen Kühllufteinlässe überhaupt gar nicht mehr, sondern kannst ja ähnlich wie der Tesla ganz cleane Formen machen.
Ja.
Ne?
Und siehst du ja.
Absolut.
Ja.
Genau, dein erstes Modell, das stimmt. Da haben wir es. Ich fotografiere das alles ab, also das kann man alles bei uns online nachher sehen.
Ich habe mal ein Elektroauto für Chinesen gemacht, von denen ich aber natürlich nichts sagen darf. Hochspannend.
War das ein Elektroauto, was eine aerodynamische Form hatte, oder muss das ein SUV sein?
Ein Kleinwagen.
Ein Kleinwagen. Das ist ja das nächste Problem eigentlich. Ne? So, man könnte ja wirklich aerodynamische Form machen. Und ich finde, da war Toyota mit dem ersten Hybrid, mit dem Toyota Prius. Die haben ja so ein bisschen diese Tropfenform angedeutet. Eigentlich kein schönes Auto und vielleicht nicht schön umgesetzt.
Gar nicht schön.
Aber ich finde, wenn man das Profil sieht, weiß man, worauf es abzielt. Nämlich das Ding ist im Windkanal entstanden und hat dann sehr japanisches Design bekommen.
Aber das Auto darf nicht nach Windkanal aussehen.
Ja, aber bei denen ist es leider so.
Es muss im Windkanal funktionieren, aber es darf nicht so aussehen. Man muss es halt richtig machen.
Vielleicht hören Sie es jetzt und kommen bei dir an.
Ja, von mir aus gerne.
Gibt es ein Auto, das du gerne designt hättest, wo du sagst, boah, das gefällt mir wirklich gut?
Also gerne natürlich die Autos, an denen ich arbeite, für Novitec, Ferrari, Lamborghini, McLaren, von mir aus auch noch Rolls-Royce. Da würde ich gerne mal ein Serienauto machen, keine Frage. Ne? Aber das Tolle ist, ich weiß, dass Ferrari, Lamborghini und McLaren das sehr wohlwollend sehen, was ich da für Novitec mache. Ne? Okay. Ich kenne ja die alle.
Ja,
ne?
Ja.
Also wir hatten mal eine Einladung von McLaren in England und das ist natürlich unglaublich. Warst du mal in
der leider nicht.
Hammermäßig. Du glaubst, du bist in der Zukunft gelandet. Ne?
Ich habe mal eine Dokumentation gesehen über dieses Werk.
Wahnsinn.
In Woking.
Wahnsinn.
Ja. Ja. Das ist übrigens mein Traumauto McLaren F1. Den finde ich toll, weil der so clean ist.
Ja, ist natürlich. Ja, aus der damaligen Zeit, klar. Ja,
das stimmt. Was ist so dein Auto jetzt, unabhängig von dem, was du designt hast, wo du sagst, das ist tatsächlich aus gestalterischer Sicht ein Klassiker für dich? Oder wo du sagst, der war extrem seiner Zeit voraus?
Also man muss unterscheiden zwischen Klassiker und seiner Zeit voraus. Also klassisch ist Aston Martin.
Mhm.
Ne? Mit Abstrichen Jaguar, Land Rover, Range Rover.
Mhm.
Das ist klassisch. Rolls-Royce, ne? Die Engländer. Emotionales, sportliches Design, da landest du traditionell natürlich eher bei den Italienern, sprich Ferrari, Lamborghini, aber jetzt auch mit den Engländern und mit McLaren. Das sind schon die Highlights. Die Serienautos von McLaren finde ich schwierig.
Ne? Diese also in Anführungszeichen Großserienautos. Also,
ja.
Warum findest du sie schwierig?
Die sind mir, wie soll ich das sagen, zu rund, zu verspielt, zu niedlich.
Ja.
Die sehen nicht nach 800 PS aus, sondern wenn so ein Gesicht vorne so lächelt wie ein Clown, dann sind das nicht 800 PS, sondern dann ist das ein Kinderauto.
Ne? Okay, ja.
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 Und das ist aber meiner Ansicht nach das Marketing, dass da irgendwann mal einer gesagt hat, ein McLaren darf nicht aggressiv aussehen, sondern der muss freundlich aussehen.
Porsche 911 ja früher auch eigentlich, ne? Hat auch immer nett geguckt.
Ja.
Ich mag das ja ganz gerne eigentlich, wenn die Autos einen anlächeln, aber...
Man muss es richtig machen. Ne? Und McLaren hat da kein gutes Händchen.
Die McLaren, die haben alle Flügeltüren. Du hast das auch mal entwickelt.
Das ist ein Thema. Das ist ein interessantes Thema. Ich war der Erste, der auf die Idee kam, die Tür so anzulenken, dass sie halt dreidimensional, also so schräg nach vorne aufgeht.
Genau, also nicht wie beim Gullwing, beim Mercedes 300 SL, oben im Dach.
Dass das Scharnier oben auf dem Dach ist.
Sondern
dass
das Scharnier vorne an der A-Säule
runtergeht. An der A-Säule ist, also da in dem Bereich, wo der Außenspiegel ist. Und da hatten wir ja dann den 928 Ultra in Genf vorgestellt. Und da waren von allen Herstellern, ich übertreibe nicht, von allen Herstellern die Designer und Ingenieure da und haben Fotos gemacht und haben sich Prospekte geben lassen. Ne? Und das habe ich dann irgendwann auch mal bei McLaren zum Besten gegeben. Und dann kriegten die richtig Angst. Ne? Da war aber McLaren noch nicht McLaren, also als Formel 1 natürlich schon. Damals hatten die den SLR gemacht und dann bin ich natürlich nicht an McLaren gegangen, sondern an Mercedes direkt. Es war ja ein Mercedes-McLaren,
ja, genau.
AMG.
Ja, ja.
Und da hatten wir lange Diskussionen mit dem Leiter der Patentabteilung. Da gingen auch die Schreiben hin und her mit meinem Anwalt und mit deren Anwälten, weil ich ein weltweites Patent auf die Türen hatte. Ne?
Ja.
Und was war dann zum Schluss? Also im Hintergedanken hatte ich natürlich, dass sie mein Patent kaufen, ne? Unter uns. Ne? Mhm. Und was war dann zum Schluss? Sie hatten gesagt, sie wollen das Thema nicht weiter verfolgen und haben kein Interesse an meinem Patent. Ne? Und wie man ja dann weiß, kam mir dann die Türen entweder als Fallbeil oder als Flügeltüren.
Mhm. Ne? Ah, okay, ja.
Aber nicht so diagonal.
Ja, okay.
Also sie wollen es nicht verwenden.
Aber jetzt McLaren verwendet das im Endeffekt, oder? Oder sind die als Fallball eher?
Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu den McLaren-Designern und Ingenieuren. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, macht einfach mal und ihr habt von mir nichts zu befürchten.
Ja, okay. Ja. Wie findest du, als wo wir gerade noch beim McLaren-Design waren, ein Auto, was extrem diskutiert wird, der McLaren Senna?
Ja.
Also das Supersportmodell von denen. Wie findest du den? Weil das Design ist polarisiert, glaube ich, wie kein zweites Supersportwagen-Design.
Ja, das ist halt wirklich ein echter Supersportwagen und da spielt in der Tat die Performance auf der Rundstrecke eine Rolle, also Abtrieb.
Ist alles nur auf Funktionen ausgerichtet, ne?
Nicht alles. Die haben natürlich das Design auch so gestaltet, dass es nach Rennsport aussieht und haben dann hier und da das ein bisschen überzogen. Also alles hat nicht eine wirkliche Funktion. Ne?
Okay.
Aber der Senna ist noch mit einer der maskulinsten Designs von McLaren. Mhm. Im Gegensatz zu diesen Clown-Gesichtern. Ja. Ja.
Glaubst du, dass Autos inzwischen mehr für den asiatischen Markt designt werden als für den europäischen Markt? Also auch bei speziell jetzt wieder BMW, weil da bin ich so ein bisschen ja, fast enttäuscht, wie sich das Design entwickelt. Jetzt nehmen wir mal den neuen 7er. Der eine Niere hat, die extrem riesig ist und diese kleinen Schlitzaugenscheinwerfer, ohne jetzt jemanden diskriminieren zu wollen, aber mir das Design wird so überzeichnet. Da fehlt für mich völlig die Verhältnismäßigkeit.
Also ich will jetzt mal für die Designer sprechen und gegen die Marketingabteilung. Ich glaube, dass das Marketing ist.
Ja, aber woher kommt das Marketing? Ist es asiatisch getrieben? Oder
dass das also in erster Linie China ist. USA und Japan, die drei.
Also repräsentieren Märkte. Wollen.
Und die Araber natürlich auch.
Ja. Klar. Und die Statussymbole, also Niere vom BMW.
Maskulin, aggressiv.
Das Grill von Mercedes, das muss überzeichnet werden.
Das muss nach was aussehen. Ich glaube nicht, dass die Designer die Autos immer so machen wollen, wie sie dann auf den Markt kommen. Ja. Möchte ich denen mal zugute halten.
Okay.
Ich kenne die ja alle, die ganzen Chefdesigner.
Ja, eben.
Den Adrian van Hooydonk und wie sie alle
heißen. Ja, eben. Ich gehe davon aus, dass die manchmal ein anderes Empfinden haben, als das, was sie machen müssen. Ne? Das
sind alles total nette Typen.
Vittorio Strosek. Das war für mich eins der überraschendsten Gespräche.
Ja, vielen Dank.
Viel Spaß gemacht.
Ja, dankeschön.
Mir auch. Viel Erfolg weiterhin.
Dankeschön.
Und hab ich zu viel versprochen. Das war Vittorio Strosek und dem könnte ich noch stundenlang zuhören. Mein Gott, hat der mich nett empfangen. Und ja, ich habe meine letzte Frage vergessen. Es ist zum Haare raufen, aber ich habe sie mir von ihm mailen lassen. Die Antwort darauf, was er mit seinen letzten 50 Litern Sprit machen würde. Natürlich in einem Strosek Mega Spider Basis Porsche 964 RS, in Klammern die Rennversion von Wolfgang Schrey, auf der Nordschleife verfahren. Darf ich gerne daneben sitzen. Wenn ihr jetzt ein bisschen neugierig geworden seid, schaut mal auf Vittorios Webseite unter www.strohsack.de. Da könnt ihr sehen, was er so alles gemacht hat. Und wenn ihr regelmäßige Updates über die alte Schule bekommen wollt, dann folgt mir doch auf Instagram, Facebook und Co. Ich freue mich über jede Message von euch und hin und wieder gibt es da auch mal was zu gewinnen. Und auf jeden Fall gibt es immer wieder neue und aktuelle Videos meiner Gesprächspartner. Nächste Woche habe ich wieder einen Rennfahrer zu Gast und auch über seine Geschichte habe ich mich wahnsinnig gefreut. Altfried Heger hat sich Zeit für mich genommen und mir Rede und Antwort gestanden. Bis zum nächsten Donnerstag, bleibt knöllchenfrei.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.